Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Richtiger Deep Talk heute. In Schöppingen hat mich ein 15-jähriges Mädchen gefragt, wie geht denn Geschlechtsverkehr unter Schwulen? Bis ich irgendwann zufällig meinen ersten Freund kennengelernt habe, auch alles noch geheim. Der kam auch aus einer arabischen Familie. Wir konnten uns nirgendwo outen, alles nur hinter verschlossener Tür. Am Anfang ist das vielleicht noch spannend, am Ende war es katastrophal schwierig.
Was hat die AfD da zu tun?
Die filmen gerne, fotografieren gerne, weil sie hoffen, Momente zu erwischen, die sie benutzen können. So, wenn jemand vielleicht mal ein Fetisch-Outfit anhat und zufällig ein Kind daneben steht, das möchten sie mitnehmen. Und das zu posten und zu sagen, aha, guckt mal, wie schlimm das da ist.
Unser heutiger Gast ist für mich kein Unbekannter. Über 15 Jahre kennen wir uns schon. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Drag Queen, Aktivistin, Entertainerin und eine Kunstfigur, die mittlerweile ein ziemliches Eigenleben führt. Sie steht auf großen Pride-Bühnen und veröffentlicht Musik, spricht aber auch viel mit jungen Menschen über Identität und darüber, wie man den Mut findet, man selbst zu sein. Es gibt viele Fragen, die ich ihr noch nicht gestellt habe. Das machen wir heute. Herzlich willkommen in der Hafenbar, Cassie Carrington.
Hallo Nicoletta, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ich freue mich auch. Muss dich aber direkt damit konfrontieren, was zu deinen Gunsten und deinen Ungunsten vorliegt.
Oh Gott.
Das haben wir hier so üblicherweise, um unseren Zuhörern und Zuschauern erstmal vorzustellen, mit wem wir es zu tun haben. Ich fange mit den Gunsten an. Sie hat aus dem Anderssein keine Schwäche und auch keine bloße Botschaft gemacht, sondern eine Kunst. Aufgewachsen in Schöppingen, einem Ort mit gut 7000 Einwohnern und vermutlich deutlich weniger Drag Queens. Von dort führte ihr Weg über ein Designstudium auf Kino- und Fernsehsets, Konzertbühnen und schließlich zu den großen Pride-Veranstaltungen. Sie hat sich Cassie Carrington geschaffen und mit ihr ein eigenes musikalisches und visuelles Universum. Sie schreibt Songs, singt, moderiert, spielt und unterhält. 2025 kürt der Kölner Express sie zur queeren Person des Jahres. Aber sie nutzt ihre Sichtbarkeit auch dort, wo kein Applaus garantiert ist. In Schulen, im Gespräch mit jungen Menschen und im Einsatz gegen Vorurteile. Cassie hat einmal erzählt, ihr Bühnenouting sei ihr zweites Outing gewesen und ihre Auftritte hätten schließlich sogar ihren Eltern geholfen, sie besser zu verstehen. Vielleicht ist das ihre größte Kunst, Menschen erst zum Lachen zu bringen und ihnen dabei ganz nebenbei etwas zu zeigen, das sich vorher nur schwer erklären ließ.
Ui, ich bin sehr gerührt.
Ja, stimmt das alles?
Tatsächlich.
Haben wir gut
recherchiert. Tatsächlich, ich bin auch etwas überrascht, sonst beschwere ich mich gerne.
Oh,
wenn was nicht stimmt.
Das geht gut los, aber dann kommen wir zu deinen Ungunsten.
Oh Gott.
Mach dich darauf gefasst.
Ich habe Angst.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Nimm dir ein Glas voll Sonnenschein, denn Nicoletta lädt dich ein. Bist du schon da? In der Hafenbar, in der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßt sie Nicoletta Knust. Heute zu Gast Cassie Carrington.
In der Hafenbar.
5 Jahre visuelle Kommunikation studiert und anschließend jahrelang als Designer und Art Director gearbeitet. Irgendwann kam Cassie offenbar zu dem Schluss, das aussichtsreichste Projekt, das ich gestalten kann, bin ich selbst. Cassie möchte ungern in eine Schublade gesteckt werden. Vorsichtshalber hat sie deshalb gleich mehrere selbst belegt. Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, Aktivistin, Designerin, Dozentin und Bingo-Host. Im Fernsehen wurde sie als Escort-Girl und als Lea Diamond besetzt. Jeweils lang genug, um erkannt zu werden, aber offenbar nie lang genug, um eine eigene Garderobe zu bekommen. 2023 veröffentlichte sie ein Weihnachtsalbum, ein Karriereschritt, den andere Künstler erst wagen, wenn wirklich niemand mehr mit neuer Musik rechnet. Cassie erledigte das einfach zwischendurch. Es bleibt also nur eine Frage. Ist Cassie Carrington eine Kunstfigur oder ein sehr gründlich durchgestalteter Expansionsplan?
Ist das schon direkt die Frage, die ich beantworten soll?
Könnte die erste sein?
Also erstmal muss ich sagen, auch da ist alles korrekt.
Cassie Carrington wurde meines Wissens ungefähr um 2010 das erste Mal in Köln entdeckt. Kommen wir auf, ich denke mal, du bist jetzt dann um die 29?
Ja, richtig. Du hast sehr gut in Mathematik. Ja, eigentlich aus so einer, wie es so oft ist, Karnevalsschnapsidee. Mit einem damaligen Freund habe ich überlegt, ach, lass uns doch mal losziehen an Karneval als Drag Queen. Ich habe mir dann bei einer Kollegin Infos geholt, was man braucht, wie man sich schminkt, woher man die Schuhe bekommt etc. Dann habe ich aber gedacht, weil damals habe ich auch noch viel aufgelegt.
Als DJ.
Ja, genau. Nee, mach das doch mal eine Woche vorher, vor Karneval. Bin ich zu einer Party gegangen, wo ich ja an dem Abend auch gebucht war. Und dann waren die Leute sehr überrascht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, es funktioniert. Die Figur und auch das, also Cassie wird mir einfach abgenommen. Und so war sie geboren.
Der Name kam woher?
Ja, ich war ja schon als Kind immer großer Fan vom Denver-Clan. Carrington, okay. Ne? Gibt's ja auch die neue Serie, also die Neuverfilmung auf Netflix. Und davor musste noch ein bisschen was Freundliches, was Nettes, was Niedliches. Und da habe ich gedacht, naja, Cassie passt ganz gut.
Und ist Cassie heute noch so, wie du sie da entwickelt hast? Oder?
Natürlich hat man sich entwickelt. Es gab doch sehr, wenn ich alte Videos gucke auf meinem YouTube-Kanal, die zum Glück nicht öffentlich sind, dann denke ich manchmal, ui, zum Glück war Entwicklung da.
Damals war man ja auch noch nicht so unter Beobachtung wie heute.
Richtig.
Kann man ja gar keinen Schritt mehr machen, ohne dass du wahrscheinlich fotografiert und gefilmt wirst.
Richtig. Und da hat man auch nochmal in seiner Jugend, sage ich mal, Dinge gesagt, die man vielleicht heute nicht mehr sagen würde. Und zum Glück war das eine Zeit, wo es noch nicht alles gefilmt wurde.
Und mit deinem Kumpel, der hat sich auch verkleidet und ist dir dann ein bisschen leichter gemacht? Oder wie viel Mut gehörte dazu?
Manchmal frage ich mich, warum ich eigentlich so mutig war. Denn ja, sich als biologischer Mann in ein Kleid zu stecken, das braucht tatsächlich Mut. Und aber irgendwie war es noch eine wilde junge Phase und ich hatte Lust. Und das hat jeden Zweifel irgendwie überdeckt.
Du kommst ja aus Schöpping im Münsterland. Mhm. Ich glaube, die Münsterland Zeitung ist so dein Heimatblatt. Ne? Da haben wir ein paar Interviews auch über dich gelesen oder Geschichten. Wann hast du da erzählt, dass du dich als so Frau verkleidest oder auch Auftritte annimmst, die du dann in dem Dress machst?
Also ich weiß, dass ich meine allererste Show in Schöppingen 2013 hatte. Und das war für mich natürlich ein unglaublicher Schritt, was ich damals gar nicht so begriffen habe, wie krass das eigentlich war. Ich hatte eine Show angesetzt in dem Hotel meines Cousins, man kennt sich ja, im Dorf. Und auf einmal war die erste direkt ausverkauft und ich dachte, oh Gott, was passiert hier? Warum wollen auf einmal so viele Leute kommen, obwohl sie ja gar nicht meine Kunst kennen? Und dann haben wir eine zweite Show angesetzt, die war auch direkt ausverkauft und dann wurde ich langsam nervös. Weil da natürlich steckte dahinter, jetzt gucken wir mal, was das Kind aus dem Dorf auf der Bühne so treibt. Da viel Neugierde, die bei den Leuten da war. Und meine Eltern wurden natürlich auch schon nervös.
Wie fanden deine Eltern das überhaupt?
Na, da war schon viel Skepsis dabei. Die konnten mich aber nicht aufhalten, das wussten sie. Aber die hatten richtig Angst.
Also deine Eltern sind zu beiden Shows gekommen und waren hinterher stolz? Oder dauerte das ein bisschen?
Sie saßen da, haben sich alles angeguckt. Es war zum Glück eine gute Show, eine tolle Stimmung. Und dann haben tatsächlich viele Leute ihnen nachher so ein bisschen auf die Schultern geklopft. Ach, das war ja toll und euer Kind hat das ja gut gemacht und so. Und wie das auch so manchmal so ist, auch gerade im ländlichen Bereich, da ist dieses von außen, die Bestätigung von außen sehr, sehr wichtig. Und die haben sie bekommen an dem Abend und das hat denen geholfen, das brauchten die, glaube ich. Die haben verstanden, oh, das ist eine Kunst, das funktioniert, da wird was vermittelt und das ist nicht nur Quatsch und bunte Kleider.
Was machst du denn auf der Bühne eigentlich genau?
Ich mache eigentlich eine bunte Mischung aus zumeist eigenen Songs, manchen Coverversionen, viel Interaktion mit dem Publikum, da entsteht auch viel spontaner Humor. Ich mache auch mal ein, zwei Spielchen mit den Leuten und erzähle Geschichten aus meinem Leben.
Kannst du singen?
Ich würde sagen, ich kann singen. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie eine Powerhouse-Stimme habe, aber es geht, glaube ich, beim Singen immer darum, einen eigenen Sound zu haben und was vermitteln zu können.
Du singst ja auch lieber live, als wie man es oft, und da kommen wir gleich zu einer Definitionsfrage. Ich kenne Travestie-Shows aus meiner Kindheit, weil bei uns im Theater zweimal im Jahr, glaube ich, Carte Blanche gastiert hat. Eine große Truppe an Travestie-Künstlern, teilweise als auch schon biologisch, na, wie nennt man das hinterher überhaupt, biologische Frau? Da musst du mir helfen, auf jeden Fall per Pass.
Sie waren wahrscheinlich in einer Transition, um auch im Pass eine Frau zu sein. Ja, genau.
Teilweise, da geht's schon los, aber ich finde, mit dir kann ich offen darüber sprechen. Ich habe das als Kind erlebt und für mich war das völlig normal. Und das war Travestie. Du sagst ja aber, du bist keine Travestie-Künstlerin, oder? Oder doch?
Ich finde den Begriff Travestie ein bisschen altmodisch, weil man immer damit nur so Federkostüme und I am what I am, I will survive mit verbindet. Und da ich ja tatsächlich ich empfinde mich selber immer als so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Zum einen Singer-Songwriter, weil ich ja nun eigene Songs mache. Zum anderen habe ich auch einen Teil Comedy in den Shows. Aber natürlich ist es auch Drag, also ein bisschen als moderner Begriff, irgendwo natürlich auch Travestie, das kann ich nicht ganz loswerden, ne? Aber für mich steht das nicht ganz vorne. Das Entertainment steht für mich vorne, ja.
Das stand damals im Theater auch, aber die haben kaum live gesungen. Das war fast alles völlig Playback. Aber trotzdem einfach eine Show, wo man so sich reinfallen lassen kann und wo man merkt, hinter den Kostümen darf man Sachen sagen, Witze machen, die man sich sonst gar nicht trauen würde, oder?
Ja.
Also du bist bestimmt mutiger geworden mit der Zeit, oder nicht?
Natürlich bin ich mutiger geworden. Und ich sag mal so, wenn man sich so anzieht und so schick macht, ist man noch selbstbewusster. Ich sag immer, das kennt jede Person, die einen tollen neuen Pullover hat, der gut sitzt. Und man geht dann in die Stadt und denkt, ach ja, heute fühle ich mich ein bisschen besser. Ich mache nur die übertriebene Variante davon.
Ja.
Und das hilft mir natürlich auch mal frech zu sein oder forsch und zu flirten, was manchmal im privaten Leben nicht immer so gut klappt.
Aber auf der Bühne, also machen da eher die Männer gerne mit, die Frauen gerne mit? Hat sich das verändert in den bald 16 Jahren, die du das machst?
Es hat sich nicht so wirklich verändert. Frauen sind grundsätzlich immer offener, weil die natürlich vielleicht sich verbundener fühlen mit jemandem wie mir. Allein schon wegen der Optik. Aber Männer sind manchmal noch etwas zurückhaltender. Aber das Gute ist, wenn man das so lange macht wie ich, du siehst den Leuten an, mit wem du jetzt Spaß machen kannst. Du guckst in die Augen und jemand ist offen oder dicht. Und dann weiß ich, zu wem ich gehen kann.
Das habe ich damals auch beobachtet. Das sehen die wirklich von der Bühne. Ja. Ne? Wen kralle ich mir heute Abend? Wer ist das Opfer? Wer muss da durch? Aber das waren immer schon, auch in den 90er Jahren, Powerseller, die schnell ausverkauft waren. Es hat sich aber sicherlich verändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Karten noch genauso bestellt. Bei uns, ich habe ja dann auch mit 12, 13 bei uns schon Karten verkauft. Und dann kommt einer und sagt, ich hätte gerne 5 Karten für die Eiertanten. Und das wird ja heute, ja, aber die haben sich damals auch selber auf der Bühne so vorgestellt und genannt. Und das war ja völlig okay. Und da hat sich ja wahrscheinlich auch vieles getan. Ist es heute offener oder im Gegenteil, wird man wieder korrekter?
Es hat sich definitiv was geändert. Zum einen ist es sehr vielfältig geworden. Alles in diesem Bereich, Drag, Travestie etc. Es gibt so viele unterschiedliche. Früher gab es tatsächlich hauptsächlich das. Ich mag den Begriff kaum sagen, die Eiertanten, oh Gott. Wir sind natürlich etwas, ich sage mal, korrekter oder viele sind korrekter geworden. Ganz einfach, weil die Zeit es auch ein bisschen verlangt. Die Welt ist viel schrittiger geworden. Die Welt verlangt es einfach, weil wir auch mittlerweile mehr wissen, was es auch für Probleme verursachen kann, wenn man Leute einfach in irgendeine Schublade steckt.
Ja. Kannst du davon leben mittlerweile eigentlich? Ist das dein Hauptjob?
Diese Frage, das fragen mich immer so viele. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren hauptsächlich davon gelebt, ja.
Stark, aber war auch viel Arbeit sicherlich.
Es war ein langer Weg. Wenn du nicht plötzlich über Fernsehen oder Social Media berühmt wirst, dann musst du, ich sag mal, 10 Jahre im Theaterbereich oder im Live-Bereich investieren, um irgendwo dann mal da hinzukommen, ja.
Du warst ja sogar auf ein Kreuzfahrtschiff, glaube ich, ne, gebucht.
Ja, das mache ich nie mehr wieder.
Nie mehr wieder? Nee. Erzähl mal mehr.
Ich habe so vier Kreuzfahrttouren gemacht, wurde dort gebucht in meinen Shows. Man ist dann ja 2-3 Mal in der Woche im Einsatz und hat sonst frei. Aber ich muss sagen, die Erfahrungen waren extrem unterschiedlich. Einige dieser Fahrten waren toll, locker, witzige Leute auf dem Schiff. Andere wiederum waren sehr, sehr schwierig. Ihr müsst wissen oder du musst wissen, ich habe in meiner Show, singe ich eine Coverversion, True Colors von Cyndi Lauper, kennen wir alle das Lied. Ich habe eine Projektion im Hintergrund laufen, ein Video, wo sich queere Paare Küsschen geben, Händchen halten, ein bisschen streicheln. Harmlos, ohne Ende. Aber in mehreren Shows, die ich gemacht habe mit diesem Video, haben sich danach unendlich viele Leute beschwert beim Entertainment Manager darüber, dass sie sowas in der Show nicht sehen möchten. Und ich denke mir, da bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, das tue ich mir nicht mehr an. Also ich will nur noch ein Publikum erreichen, die erstmal die wissen, was ungefähr kommt und worauf sie sich einlassen müssen. Und wer natürlich zu einer Show von einer Drag Queen geht und glaubt, sowas nicht zu sehen oder darum rumzukommen, der ist dann bei mir auch wirklich falsch.
Wurde es ja auch so angekündigt, denke ich.
Ja, natürlich. Also. Natürlich.
Und dann, da gibt's kein Entkommen, haben die dich tagsüber damit auch konfrontiert oder lief das wenigstens über den Manager?
Das lief zum Glück über den Manager. Tagsüber bin ich auch privat unterwegs gewesen und das heißt, man erkennt mich eigentlich gar nicht. Gut. Das ist mein Vorteil gewesen auf den Schiffen, da konnte ich mich etwas zurückziehen. Aber
mitlästern.
Ja, absolut. Und das Ganze beobachten vor allem.
Ja.
Aber das waren keine so schönen Erfahrungen und deswegen möchte ich das nicht so schnell wieder machen.
Ich weiß, dass ich dich mal gefragt habe, was hältst du davon, wenn das Social-Media-Verbot kommt für die jungen Leute oder bis man 13, 14 ist, und war total gespannt darauf, was du antwortest. Und du warst damals, und das ist jetzt ja auch ein paar Jahre her, die Diskussion, sehr gespalten und hast gesagt, auf der einen Seite ist das Internet auch ein gefährlicher Ort und einer, den man nicht einschätzen kann als junger Mensch. Auf der anderen Seite hast du als heranwachsende Person im Münsterland das Internet auch gebraucht und zum Glück gehabt, um dich mit gleichfühlenden oder ähnlich denkenden und anders empfindenden Menschen zu vernetzen und auszutauschen, was dir unheimlich viel gegeben hat. Hast du da mittlerweile eine differenziertere Meinung?
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Also meine Meinung geht ganz klar in die Richtung Social-Media-Verbot.
Okay.
15, 16, weil ich einfach selber auch zu viel erlebt habe im Netz. Das ja schockierend ist und ich weiß, was das mit jungen Seelen machen kann. Auch seitdem ich auch selber ja diese Aufklärungsarbeit in Schulen mache, weiß ich, was allein Mobbing und die Social Media, die erleben ja auch sehr viel schon im Social Media, auch Mobbing durch MitschülerInnen. Daher bin ich tatsächlich dafür. Ich glaube, man kann trotzdem sich noch im Netz informieren über zum Beispiel Jugendgruppen, die es ja mittlerweile in viel mehr Städten auch gibt. Ne? Und dort sollte man sich lieber einfach trauen, dann vor Ort mit den anderen jungen Menschen, die so ticken wie man selbst, ja, selbst zu treffen.
Was hast du erlebt im Internet? Kannst du das zusammenfassen? Um so ein bisschen ein Gefühl für jemanden, der weder vielleicht auf Social Media so aktiv ist oder sich auch zur Schau stellt, der diese Angriffsfläche gar nicht bietet.
Wie viele Stunden haben wir noch für diesen Podcast?
Ja, was muss man sich darunter vorstellen? Ich glaube, viele haben da wirklich keine Vorstellung von,
ja,
was dir widerfährt.
Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus der letzten Woche. Ich bin beim CSD-Ahaus im Münsterland aufgetreten, neuer, junger CSD. Sehr viele junge, engagierte Menschen dort. Und es war ein ganz harmloses Video. Das war nur der Ausschnitt vom Ende meines Songs Tanz einfach weiter. Und wir haben alle getanzt und Party gemacht, im Hintergrund eine Regenbogenflagge. Sehr harmlos. So, und auf einmal ging es los. Kommentare, noch ein Nöcher. Die gingen in so eine scharfe Richtung, dass ich jetzt auch noch mehrere anzeigen werde. Denn zum Beispiel wurde uns gewünscht, dass wir vergast werden. Ich sag's mal so hart. Andere schrieben Bombe rein. Oder da kommt ein Auto von rechts, gerade jetzt nach dem Anschlag in Berlin, trifft das einen schon extrem. Und wenn mich das schon persönlich trifft, wie soll das erst Jugendlichen gehen, ja, die so etwas mitbekommen? Das ist ein verdammt scharfer Ton im Internet. Und ja, ich bin auch gerade ehrlich gesagt ratlos, wie wir damit umgehen.
Haben solche Anzeigen Erfolg? Hast du schon viele Anzeigen?
Ich habe tatsächlich schon viele, viele Menschen da im Internet angezeigt. Ich sag mal so, wahrscheinlich 90% erfolglos, aber es sind auch schon Fälle dabei gewesen, die verurteilt wurden. Ja.
Aber von der Bühne zu gehen, dazu würde es dich nicht bringen. Also
nein, auf gar keinen Fall. Ich habe so einen Kämpfergeist in mir, der sagt, du musst weitermachen. Es ist der richtige Weg. Und auch wenn man jetzt, wenn diese Anzeigen nicht viel bringen, aber allein für die Statistik bringt es was.
Ja.
Und das darf man auch nicht vergessen.
Also würdest du dazu aufrufen, auch sich zu wehren?
Ja, unbedingt. Wenn sowas Krasses vorkommt, unbedingt anzeigen, ja.
Hm. Du gehst in Schulen, hast du gerade gesagt. In Ahaus zum Beispiel waren das 85 Kinder, glaube ich, die, so stand es im Artikel, Schüler, die vor dir saßen. Wie offen begegnen die dir? Ist das immer so eine Spaßveranstaltung oder ist es für dich auch jedes Mal, du machst die Tür auf, weiß nicht, was passiert?
Es ist immer eine bunte Tüte.
Ja.
Ich sag mal so, wenn die große Dame den Raum betritt, gibt es natürlich erstmal Respekt.
Ja.
Auch die, die eine ganz große Klappe haben, sind erstmal ein bisschen stiller. Und in den meisten Fällen ist es so, dass ich erstmal von mir erzähle. Oder ich hole sie ab und frage, welche queeren oder schwullesbischen oder trans Künstler, Künstlerinnen kennt ihr? Und um erstmal ein Gefühl zu kriegen für die Gruppe. Und dann erzähle ich meine persönliche eigene Geschichte aus dem Münsterland und was ich so erlebt habe und auch nicht so Schönes erlebt habe. Und ab dem Moment habe ich die eigentlich schon. Weil sobald diese jungen Menschen eine Person kennenlernen und sehen, ach, das ist ein Mensch wie du und ich, mit Erfahrungen, mit traurigen und mit schönen Situationen, dann interessiert es die auf einmal. Dann kommen Fragen, interessierte Fragen in jeder Richtung.
Was fragen die denn so?
Manchmal fragen sie, ob ich einen Penis habe. Dürfen sie auch fragen. Ich sage immer, es ist jede Frage hier erlaubt. Es gibt keine falsche Frage. Aber sie fragen natürlich auch viel über Identität. Sie fragen, was ist denn trans oder was ist non-binär etc. Oder auch Fragen zu meiner Kunst. Wann habe ich denn damit angefangen? Oder wie sind die Reaktionen? Auch in der eigenen Familie. Unterschiedlichste neugierige Fragen. Und genau darum geht's.
Wirst du gebucht? Sind das Initiativen der Lehrer oder bietest du das Projekt Trägern an? Also wie kommt das zusammen erstmal?
Meistens sind es sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die das buchen. Also meistens sind die auch selber schwul, lesbisch oder queer in irgendeiner Form. Die halt sehr engagiert sind an diesen Schulen und sagen, wir brauchen jemanden, der hier mal ja, seine Sicht der Dinge auf den Tisch legt. Und grundsätzlich sind meine Erfahrungen auch zu 95% extrem gut. Die jungen Leute gehen daraus meistens mit einem sehr, sehr guten Gefühl. Wir haben auch viel Spaß in diesen Runden, das ist auch wichtig, auch wenn manche Themen sehr ernst sind. Aber es gab natürlich auch schon, das erzähle ich jetzt einfach mal ungefragt, auch schon schwierige Situationen. Gerade mit Schülern und Schülerinnen, die religiös sehr indoktriniert sind, kann man sagen. Es passiert nicht immer, nicht so oft, wie man das vielleicht glaubt, aber manche sind doch schon so eingefahren, dass ich gar keine Chance mehr habe, die zu erreichen im Gespräch. Und dann muss man auch sagen, hier ist Cut. Also wir machen einen Cut. Das macht jetzt keinen Sinn mehr, dass du jetzt hier dabei bist in dieser Runde, weil hier erreichen wir nichts mehr. Dann nehmen wir die Person meistens raus. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass diese junge Person mir begegnet ist. Ja, um überhaupt erstmal einer Person begegnet zu sein aus dem queeren Umfeld, ja.
Das heißt, kommen auch Kinder vielleicht gar nicht erst oder dürfen nicht kommen? Erlebst du denn auch Kontakt zu Eltern oder die vielleicht versucht haben, sowas zu verhindern, den Besuch?
Ja, gibt es immer wieder, dass auch manche Eltern das verhindern möchten. Das passiert zum Glück nicht ganz so oft, weil die Schule ja eigentlich auch sagt, das ist auch eine Pflichtveranstaltung hier. Ne?
Was glaubst du denn, was deren Sorgen sind, dass die Kinder dir begegnen? Was könnte denn da passieren?
Ich kriege immer wieder mit, dass die glauben, man könnte die Kinder schwul oder lesbisch oder trans machen. Das hat bisher noch nicht geklappt. Meistens sind ein paar in der Klasse das ja. Und es ist auch schon dazu gekommen, dass sich jemand geoutet hat. In so einer Runde zum ersten Mal. Und ich oder wir waren dann die ersten Personen, der dieser junge Mensch darüber geredet hat. Und das sind tatsächlich für mich immer ganz besondere Momente gewesen. Und Eltern, die glauben, dass man Kinder da beeinflussen kann, denen ist ehrlich gesagt sowieso nicht mehr zu helfen. Das tut mir leid. Ja.
Erzählst du, wie du dich geoutet hast?
Ja, ich erzähle meine Geschichte ganz genau. Und das ist auch wichtig. Desto genauer man die eigene Geschichte erzählt, ja, desto mehr erreiche ich die einfach. Und dazu gehört auch die ganze Dramatik, die ich zum Teil auch erlebt habe im Münsterland. Das war nicht immer schön. Ich hatte auch Schmierereien an der Haustür, die ich selber entdeckt habe. Man hat mit dem Finger auf mich gezeigt, wenn ich beim Bäcker war, etc.
Willst du es uns einmal erzählen? Also wie weit geht das zurück? Warst du da Kind, Jugendlich?
Ich war, glaube ich, 17, 18 ungefähr. Ich habe das lange mit mir rumgeschleppt. Ich wusste, ich bin anders. Ich bin ja ein schwuler Jugendlicher oder schwuler Mann. Und habe das lange Jahre versteckt, weil ich wusste, in meinem Umfeld wird es schwierig.
Kanntest du
niemanden?
Schwulen Menschen?
Nein, nur mal aus dem Fernsehen in einer Serie.
Aber nicht in deinem Umfeld?
Nein, gar nicht. Das wirkte für mich wie I'm the only gay in this village, wie man so sagt, ne, im Englischen. Und das war natürlich ein unglaublicher Druck, der auf einem da gelastet hat. Denn wenn man sich so einsam fühlt, Wie geht man damit um, ist dann die große Frage. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich habe Popmusik konsumiert, in so eine, ich sag mal, in eine bunte Popwelt habe ich mich geflüchtet. Und bis ich irgendwann zufällig meinen ersten Freund kennengelernt habe, auch alles noch geheim, der kam auch aus einer arabischen Familie, was natürlich auch nochmal ein Problem war. Das heißt, wir konnten uns nirgendwo outen, alles nur hinter verschlossener Tür. Am Anfang ist das vielleicht noch spannend, am Ende war es katastrophal schwierig.
Woher kanntest du den?
Zufällig über andere Freunde in Ahaus von einer Parallelklasse, irgendwie so über Ecken. Und dann war das wirklich so Schritt für Schritt, dass wir uns untereinander geoutet haben. Das war nicht der eine Moment, sondern man konnte sich das denken. Und dann führte es irgendwann dazu, dass man sich mal nahe kam. Ja, und aber als die Beziehung dann irgendwann vorbei war, auch natürlich, weil das alles so schwierige Umstände hatte, kam dann irgendwann meine Mutter, die, glaube ich, mein Zimmer mal durchsucht hatte und da irgendeine Broschüre oder sowas gefunden hat, hat mich ins Wohnzimmer zitiert und meinte, stimmt das, sie war sehr aufgelöst, ob das denn stimmen würde, dass ich Jungs lieber mag als Mädchen. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Dann war sie erst mal 2-3 Wochen völlig fertig mit der Welt und hatte sehr viele Klischees im Kopf. Ach, dann muss der Junge ja jetzt wohl HIV haben und was auch immer. Ne? Hatte selber nie mit diesem Thema zu tun. Ich kann es ja auch nicht vorwerfen. Mein Vater war dann nochmal ein anderes Thema. Ich habe ihn kurze Zeit später habe ich mich bei ihm geoutet. Er hat das sehr ignoriert. Er hat einfach gesagt, ich glaube dir das nicht. Was eigentlich eine schwierigere Situation war, weil wenn jemand so ignorant auf jemanden, auf dein eigene Kind zugeht, ja, war nicht schön. Das hat dann tatsächlich Jahre gedauert. Ich musste denen das immer wieder vorhalten, sagen, es ist die Situation, die ist so, die wird sich nicht ändern. Bis sie es irgendwann so halbwegs verstanden haben und gesagt haben, okay, können wir wirklich nichts dran machen. Und ich habe auch mal mitbekommen, über ein paar Ecken, dass auch aus dem Dorf sogar andere Leute zu denen gesagt haben, als sie mal gesagt haben, oh Gott, ja, wir haben ja ein schwules Kind, das ist ja alles so schwierig, haben gesagt, jetzt stellt euch mal nicht so an. Also sowas passiert auch immer ja. In dem Dorf, an der Theke. Und darüber habe ich mich dann auch echt gefreut, dass es auch mal das Gegenteil gab.
Wolltest du da schnell weg?
Ja, absolut. Ich konnte nicht ganz so schnell weg, einfach wegen Studium und man hat ja nicht so viel Geld noch in der Zeit. Aber ich bin viel unterwegs gewesen. Ich bin dann zumindest an den Wochenenden ins Ruhrgebiet gefahren oder mal nach Köln, um auf Partys zu gehen, um andere Menschen zu sehen. Auch in den Großstädten ist es natürlich ein ganz anderes Ding gewesen, auch schon damals viel lockerer.
War es auch hier in Dortmund, soweit ich weiß, ne? Für Partys?
Auch für Partys. In diesem Schwulen- und Lesbenzentrum damals, das weiß ich noch. Ich war überall, wo man hin konnte oder auch CSDs, ja, wo man schon hinfahren konnte. Zum Glück hatte ich einen Führerschein und ein Auto und dann war das möglich. Ja.
Also meinst du, wenn man als junger Mensch im Ruhrgebiet sich outet, ist es viel leichter oder sind es andere Umstände?
Es ist nicht unbedingt leichter, aber du hast halt schneller Kontakt, glaube ich, zu Jugendgruppen oder zu anderen Schwulen oder lesbischen Kids etc. Ich glaube, da ist das etwas leichter, aber nicht unbedingt.
Was können Eltern, so wie dein Vater das ja gemacht hat, vielleicht auch aus bester Absicht falsch machen? Also hast du da etwas, was man raten könnte oder wie man damit umgeht, wenn man konfrontiert wird mit dem Outing seines Kindes?
Ich kann nur sagen, hört euren Kindern zu und nehmt sie ernst. Ich verstehe total, wenn zum Beispiel ein Kind sagt, du, ich glaube, ich bin ein Junge oder ein Mädchen, also ich bin trans. Ich verstehe, wie viel Irritation das auslöst. Man hat sich so daran gewöhnt, oh, ich habe ein Kind geboren, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. Und auf einmal wird diese Welt umgekippt. Ich verstehe das aus Elternsicht, aber die Dinge sind einfach so. Und hört euren Kindern zu, unterstützt sie, fragt sie, was sie brauchen.
Könnte man sagen, dass, also die Medien stürzen sich ja schon sehr darauf, es klickt sich gut, ne? Alles, was so bunt ist, was Aufreger sind, Kinder, die sich jetzt so ganz anders ausdrücken können und zeigen können und Ich glaube ja auch, so wie Aladdin El-Mafalani, der hier war, der sagte, es gibt gar nicht mehr von Andersdenken oder Andersseinen, sondern die können sich jetzt zusammentun durchs Internet auch und sind dadurch sichtbarer geworden, dass man vielleicht auch auf die Idee kommt, hör mal, das ist jetzt für mich mal eine Phase, ich mache da mal mit, ich finde das Queere spannend, eigentlich bin ich das geil, also und irritiere vielleicht meine Eltern, dass man es auch schwer hat, zu sagen, ich meine das ernst, bei mir ist es wirklich so, weil es vielleicht Bewegungen gibt, die das gar nicht zu 100%, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich kann auch total gut nachvollziehen, dass es auf einmal einem so vorkommt wie, oh Gott, jetzt ist ja alles bunt und queer, überall ist die Regenbogenflagge. Der Unterschied ist, jetzt trauen sich nur mehr, dazu zu stehen und auch schon früher, also ich mit früher meine ich zum Beispiel auch schon in der Schule, ne? Weil sie natürlich mehr Zugang dazu haben, als vielleicht als wir Kinder und Jugendliche waren. Und das ist aus Sicht von Eltern oder auch Großeltern oft wirkt es komisch. Oder wo kommen die auf einmal alle her, so nach dem Motto. Aber sie waren schon immer da. Und es mag sein, dass es Einzelfälle gibt, wo sich vielleicht mal jemand denkt, ach, ich mach da jetzt mal mit.
Ich provoziere. Ne?
Das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, es wird sich ja zeigen, wo der Weg hingeht. Und deswegen nimmt sie trotzdem ernst. Und wenn sich's nochmal ändert, okay. Aber ich sag mal so, die Erfahrung ist, dass in den meisten Fällen es sich nicht ändern wird.
Bei deinen Auftritten hast du das Gefühl, dass immer eine politische Message noch mit erwartet wird heutzutage? Oder kann es auch einfach mal albern sein und oder teilen sich da die Erwartungen deiner Besucher in den Shows?
Ja, ich sag mal so, wenn du als Drag Queen auf die Bühne gehst, ist es automatisch politisch. Wir sind immer noch in Zeiten, wo es nicht ganz normal ist, sage ich mal, als Mann ein Kleid und Perücke zu tragen. Und da die meisten Drag Queens ja eine eigene Geschichte haben, so wie ich, ne, was ich ja vorhin auch erzählt habe, kannst du dich gar nicht ganz davon lösen. Und es ist dir auch ein Bedürfnis, in gewisser Weise zumindest in eine Show was Politisches einzubauen. Das heißt nicht, dass ich da große Reden schwinge, das können manchmal die kleinen Momente sein. Wenn man Spaß mit dem Publikum macht, das kann man einfach eine Bemerkung im Nebensatz sein. Das muss nicht immer in your face sein. Und manchmal reicht das schon, um die Leute auch anzuregen.
Was sagst du denn da?
Naja, es sind sehr viele Frauen manchmal im Publikum, sage ich so, oh, sind denn wirklich auch alle Frauen? Man muss ja heute auch mal fragen, ne? So nach dem Motto, vielleicht identifiziert sich ja jemand als Mann, ne? So, dass man schon mal von Anfang an davon ausgeht, also nicht davon ausgeht, dass alle biologische Cis-Frauen sind. Oder wenn ich jemanden frage, wenn ich zum Beispiel einen Mann sehe, dann frage ich nicht, hast du eine Freundin, sondern hast du einen Partner, Partnerin? Nicht immer sofort davon ausgehen, dass jemand, ein gelesener Mann, heterosexuell ist. Es geht so auch um diese Sachen. Ja, ich habe auch ein, zwei Songs, die sind recht politisch, das kommt noch hinzu. Es gibt zum Beispiel einen Song, der ist auf meinem aktuellen Album, der heißt Früher war alles besser. Da geht es eigentlich so ganz ironischerweise um diese ganzen Hater im Internet, die ich direkt in dem Song anspreche. Also sowas kommt auch mal vor. Aber dieser Song ist nicht besonders schwer, der ist sehr leicht, der hat einen richtigen Mitsingen-Chorus. Aber so kann man die Dinge auch mal verpacken.
Ja, man muss das lernen. Ne? Ich habe das auch, jetzt bin ja im neuen Job noch kein Jahr, lerne so viele Menschen kennen und habe irgendwann auch mich dabei ertappt, dass ich frage, bist du in einer Beziehung oder hast du einen Partner, Partnerin, einfach um auch, man weiß ja gar nicht, wer der andere Mensch ist. Ne? Und man setzt das so voraus und weiß ja eigentlich mittlerweile, dass das gar nicht mehr so ist. Aber du würdest schon sagen, dass dich die Sichtbarkeit eher freier macht als vorsichtiger? Geht das weiter wie so eine Kurve bergauf und Cassie wird immer lauter, immer doller? Oder hast du so deinen Platz gefunden?
Richtiger Deep Talk heute. Gute Frage. Ich würde sagen, ich mache das total intuitiv. Das ist bei manchen Abenden, auch bei manchen Shows oder auch mal bei CSDs, da geht es vielleicht mal auch nur um den Spaß mit den Leuten, um Party. Aber dann gibt es wieder Momente, da braucht es mehr das Politische. Das ist wirklich situationsabhängig und ich lasse mich davon meine Intuition total leiten.
Diese Regenbogenflagge regen sich ja auch immer mehr darüber auf. Es gibt auch zu Recht Fälle, wo man sagt, jetzt ist hier Pride Month, alle machen mal ihr Insta-Logo, auch Firmen in die Regenbogenfarben und danach ist auch wieder vorbei. Also das ist ja auch, man kann das ja kaum richtig machen oder man ist auf jeden Fall angreifbar, wenn man die Haltung nicht durchzieht. Ist das für dich, würdest du sagen, Dekoration, Zeichen von hier kannst du dich sicher fühlen? Also wie, was sagst du mittlerweile zu dieser Regenbogeninflation? Und
ich finde es schwierig, wenn sich Firmen damit schmücken wollen, nur weil sie vielleicht mehr verkaufen möchten oder so. Als Unternehmen oder ich wünsche mir von Unternehmen, dass sie wirklich für Sichtbarkeit stehen und das, was einfach diese Firmenpolitik angeht, was Unternehmungen angeht, dass sie wirklich dafür sorgen, dass es in den Unternehmen auch Vielfalt gibt und Vielfalt stattfinden darf. Also kümmert euch eher um das Interne. Schmückt euch nicht mit der Flagge, wenn ihr nicht wirklich auch intern dazu steht. Es gibt viele Unternehmen, die machen das fantastisch und denen nehme ich das auch ab, wenn sie die Regenbogenflagge überall hinkleben. Aber es gibt viele Negativbeispiele da.
Was kann man in so einem Unternehmen an seiner Kultur bewirken oder was könnte man für konkrete Maßnahmen da einführen?
Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die organisieren tatsächlich Abende, wo sich wirklich auch die queeren Menschen aus dem Unternehmen mal treffen können oder austauschen können. Auch darüber, was vielleicht im Unternehmen noch getan werden muss oder nicht. Also sowas, ne, sind schon tolle Maßnahmen. Oder auch im Rahmen eines CSDs, einer Pride-Veranstaltung, wenn die sowieso schon in der Stadt, in der eigenen Stadt stattfindet, dass man da vielleicht sich irgendwie ein bisschen dranhängt und sagt, ja, was kann ich denn für meine Mitarbeitenden tun? Oder wie kann ich das irgendwie verbinden, ne, wenn wir jetzt gerade den Pride Month haben oder einen CSD in der Stadt.
Aber glaubst du nicht auch, dass es Andersdenkende oder welche, die das ablehnen, auch abschrecken kann? Also ich sehe das ja selbst mit Kindern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, was soll das mit diesem CSD am Bahnhof? Die laufen da überall rum, ich will die nicht sehen. Das macht was mit mir. Ich laufe auch nicht jeden Tag rum und sage, ich bin hetero. Ne? Also ich hatte so eine Diskussion auch schon mit einem Kind, wo ich gesagt habe, also allein, dass du dich jetzt so darüber aufregst, zeigt mir, dass sie schon Wirkung haben, weil du es wahrnimmst, weil sie möchten ja gesehen werden, sie tun dir ja auch nichts und lass ihnen noch einen von 365 Tagen das auch mal in voller Kraft ausleben.
Ja, für mich ist der wichtigste Punkt dabei, dass nur Sichtbarkeit für mehr Toleranz und Akzeptanz gesorgt hat bisher in der Welt. Wenn man sich jetzt wieder zurückziehen würde, alle machen nur noch zu Hause, ne, ein Küsschen geben oder Händchen halten, dann würde es direkt in der Gesellschaft wieder sehr viel negativer werden. Das ist einfach meine Erfahrung, auch seitdem ich da bin. Nur die Sichtbarkeit fordert die Menschen ein bisschen heraus. Das muss die auch manchmal so ein bisschen kitzeln oder aufregen. Und mit aufregen meine ich nicht, dass das man jetzt besonders bunt oder krass irgendwo auf dem CSDs rumlaufen muss. Und das ist ja auch so ein Punkt, der immer mal wieder so aufgegriffen wird. Warum laufen die denn immer so krass rum? Ich sage immer, Moment, ich laufe jetzt vielleicht ein bisschen krass rum, aber geht doch mal auf die CSDs, guckt es euch an, da laufen sehr viele sehr langweilig rum, ne? In Jeans und T-Shirt. Und das ist der größere Teil. Wenn natürlich manche da, ein bisschen sexy oder bunt oder ein bisschen fetischmäßig rumlaufen, dann lasst sie doch, es stört doch keinen, es nimmt ja keinem etwas weg. Mir gefällt ja auch nicht jeder, der auf der Straße so oder so rumläuft. Da möchte ich auch am liebsten manchmal sagen, also Schätzchen, das ist jetzt auch nicht gerade das tollste Outfit. Aber das mache ich natürlich nicht, weil jeder das selber entscheiden kann, wie man rumläuft.
Aber es ist schon auch für die queere Szene schön, wenn auch nicht queere Menschen doch sicherlich beim CSD dabei sind, oder?
Das ist unglaublich wichtig. Also ich war jetzt noch am Sonntag bei der Demo in Köln. Der Queer March war ja dort, also im Anschluss zu dem Anschlag in Berlin. Das war toll, 10.000 Leute, aber es waren mir zu wenig Heteros da, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich hätte mir noch mehr Unterstützung von der Seite gewünscht, vor allem nach so einem schlimmen Ereignis.
Wie hast du davon erfahren? Warst du da in Berlin?
Ich selber war bei einem kleinen CSD in Siegen an dem Abend gebucht. Es war eine richtig schöne familiäre Veranstaltung. Und ich kam nach Hause, schaue auf mein Handy und das war vom Gefühl her heftig, denn ich komme von dem CSD, der wunderbar lief. Okay, es waren ein paar von der AfD da, die da stunk gemacht haben. Aber es war so ein Miteinander und dann diese schlimme Nachricht. Also ich habe die ganze Nacht davon geträumt. Das war ein richtiger Schock, ja.
Und du hattest vielleicht Freunde auch in Berlin?
Ich hatte viele Bekannte in Berlin, weil ich habe mir da jetzt nicht so direkt Sorgen gemacht, weil rein realistisch gesehen wusste ich ja, es ist so eine große Stadt, ne, dass es jetzt zufällig Bekannte von mir trifft, ist jetzt vielleicht nicht das größte Risiko.
Deine Gedanken, was geht einem denn da durch den Kopf, wenn man, das ist ja deine Szene, deine Community, die da angegriffen wird auf so brutale Weise.
Es ist erstmal, es ist ein Riesenschock und danach fühlt man sich ganz klein erstmal, weil man sieht, wie verletzlich wir sind, auch in der Community, und wie schnell etwas passieren kann. Das war uns eigentlich immer bewusst. Also bei jedem CSD, auch gerade der große in Köln, jedes Mal hat man irgendwo vorher ein Gespräch, hoffentlich passiert nichts. Weil eigentlich ist man da unterwegs, es ist unglaublich friedlich, die Leute feiern, demonstrieren. Es gibt, ich ohne Witz, es gibt keine Veranstaltung, egal auf welchem CSD ich bin, die friedlicher ist. Und wenn sowas dann passiert, ist es der absolute Kontrast und was so gegen alle Werte geht, die wir dort eigentlich leben. Denn der Großteil auf den CSDs ist tolerant, der nimmt alle mit, versucht Leute zu integrieren. Und dann passiert so etwas und das ist, es ist eigentlich gar nicht so richtig in Worte zu fassen. Ich und auch die meisten, glaube ich, in der Community, wir waren auch tagelang echt schockiert. Ja.
Glaubst du, also wurden Sachen abgesagt? Hat sich da jetzt, wir haben ja in Dortmund den CSD im September.
Es wurden in Berlin natürlich ein paar Sachen abgesagt, aber alle anderen CSDs wurden durchgezogen und danach. Und das ist auch unglaublich wichtig, weil wir lassen uns nicht einschüchtern.
Wahnsinnige Stärke. Ja. Was hat die AfD da zu tun? Was hat die da rumzulaufen?
Die filmen gerne, fotografieren gerne, weil sie hoffen, Momente zu erwischen, die sie benutzen können. So, wenn jemand vielleicht mal ein Fetisch-Outfit anhat und zufällig ein Kind daneben steht, das möchten sie mitnehmen, um das zu posten und zu sagen, aha, guckt mal, wie schlimm das da ist. Das sind natürlich Momente, die eigentlich so gar nicht stattfinden. Und ich muss leider auch sagen, im Nachhinein, nach Berlin, wurde es gerade aus dieser rechten Ecke und von AfD-Land unglaublich instrumentalisiert. Für, ach, guck doch mal, die Gefahr ist ja nur dort zu finden, nur bei den Islamisten. Und ihr habt das ja immer geleugnet. Und ich denke mir, wie bitte? Wir haben das nie geleugnet. Ich kenne keine Person, die das jemals geleugnet hat. Wir sagen nur, die Gefahr ist auf beiden Seiten, bei den Islamisten und auch rechts. Weil das Rechte, was ich auch schon so berichtet habe, das erleben wir tagtäglich in den Kommentarspalten. Das ist der Alltag. Unser Alltag sind nicht die Islamisten. Wir sehen die Gefahr, aber es ist nicht der Alltag. Und das kann die rechte Seite oft nicht so ertragen, dass wir eigentlich beides sehen, weil so sehr unterscheiden sich Islamisten nicht von Rechtsradikalen.
Findest du, dass politisch da genug gegengehalten worden ist oder hättest du dir da mehr gewünscht?
Es gab viele leere Worte, auch von Merz und anderen Menschen dort in der Politik, wo ich so denke, ich kann euch nicht so ganz ernst nehmen, weil ihr streicht überall die finanzielle Unterstützung von Projekten, gerade für Jugendliche wie Lambda, das ist ja ein großes Netzwerk für queere Jugendliche. Mhm. Ich sehe das bei den CSDs, die Gelder werden gestrichen. Und dann passiert so etwas und dann, ja, wir werden alles tun. Nein, ihr tut überhaupt nicht alles. Wo ist die Aufklärung in den Schulen? Wo ist es auch wirklich ja im Unterricht mal verankert, ne, dass man wirklich über Queerness, über Identitäten spricht? Ich gehe in die Schulen, ich kriege das ja mit. Viele sagen, nee, wir haben nur ganz oberflächlich vielleicht mal drüber geredet. Also das fehlt mir total.
Sind die Initiativen dann der Lehrer, die vielleicht selbst betroffen sind und dann, wenn du Glück hast, kriegst du so eine Lehrkraft. Was wäre dann dein Appell an die Politik oder an die Regierung?
Unterstützt queere Projekte, die auch in Schulen gehen, die vielleicht auch mal in die Stadt gehen, um Aufklärung zu betreiben. Unterstützt die CSDs, denn die Sichtbarkeit ist wichtig, auch wenn es für manche nur nach Party aussieht. Es ist definitiv nicht nur Party. Und vor allem das Grundgesetz. Wir brauchen die Änderung auch im Grundgesetz. Das ist nicht nur Symbolpolitik. Der Artikel 3 muss beinhalten, dass sexuelle Identitäten auch geschützt sind. Ja.
Und wie sind da die Chancen? Wie schätzt du das?
Im Moment ganz schlecht. Ein Politiker von der CSU hat gerade noch, von der CDU, hat gerade noch gesagt, so ein Zusatz würde ja das Grundgesetz überfrachten. Das muss man sich mal reinziehen. Das sind zwei Wörter. Das Grundgesetz wird ja regelmäßig mal geändert. Es sind zwei Wörter, die hinzugefügt werden müssten. Aber da sieht man natürlich, wie wir bei, ja, in manchen Bereichen der Politik halt überhaupt nicht ernst genommen werden.
Starkes Stück.
Ja.
Du wurdest 2025 zur queeren Person des Jahres gewählt. Ist das richtig? Doch, ne? Weil du hast vorhin gar nichts gesagt.
Ja, das ist richtig. Also der Express hat diesen Preis verliehen und ja, aufgrund der Arbeit, die ich in Schulen mache, ja.
Was macht so eine Auszeichnung mit dir?
Das Lustige war, ich war sehr überrascht, denn es hieß erst, dass der Express einen Artikel darüber schreiben möchte, ja, dass man mich begleitet bei einer dieser Schulausflüge, sage ich mal. Und dann haben die das so gefilmt, so ein bisschen Fotos gemacht und mitgeschrieben und auf einmal haben sie mir den Preis überreicht, mitten in der Schulstunde. Das hat mich natürlich gefreut, weil es Anerkennung bringt für etwas, was auch tatsächlich sehr viel Kraft kostet.
Schön.
Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, ja.
Die CSDs, wie unterscheiden sich denn so welche in Hochburgen wie Köln oder auch Berlin zu denen hier im Dorf und im Ruhrgebiet? Können wir da mithalten?
Man muss sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, ob man mithält. Jeder CSD kann einen eigenen Zauber haben. Ich habe ja gesagt, ich war auch in Siegen, ne, mitten im Sauerland. Und da, manchmal sind die kleineren sogar besonders schön, weil es das Miteinander mehr fördert. Die Großen sind oft erstmal überwältigend. Aber die Kleinen haben diese Gemeinschaft, die dort gelebt wird. Und dort kann man natürlich manchmal sogar noch besser auch Kontakt knüpfen zu anderen Leuten. Also ich finde, wir brauchen die Vergleiche gar nicht aufmachen.
Also meinst du, so grundsätzlich im Ruhrgebiet sind wir schon offen? Du kennst doch alle Teile Deutschlands wahrscheinlich in der Hinsicht.
Ich war in NRW bei unglaublich vielen CSDs. Ich habe ja auch schon teilweise auch im Ruhrgebiet CSDs moderiert. In Dortmund bin ich auch schon mehrmals aufgetreten. Und natürlich herrscht in jeder Stadt eine andere Energie. Definitiv. Und das Ruhrgebiet ist ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen derber. Okay. Als vielleicht Köln. Was ich aber nicht unbedingt negativ meine, denn ich muss sagen, die Emotion in einer Stadt wie Dortmund ist absolut ehrlich. Und das ist das Schöne. Wenn man sie mitnimmt und man schafft das, dann lassen die das einen auch echt spüren. Also ganz positiv. Ne? Die Begeisterung ist sehr schnell dann noch da. Ja.
Kennst du eigentlich einen schwulen Bundesliga-Profi?
Und persönlich nicht.
Verraten? Nee?
Nein, aber ich habe einige Geschichten schon gehört, dass es dort doch den einen oder anderen gibt.
Muss ja so sein, ne?
Natürlich statistisch, ne?
Ja.
Wenn wir von der Gesellschaft von, ja, ich sag mal 7-10% ausgehen, dann können wir sie abzählen. Und ich kenne tatsächlich eine Frau, die mir erzählt hat, dass sie angefragt wurde, um eine Fake-Freundin zu spielen.
Ach, das gibt's wirklich?
Mhm, ja.
Hat sie es gemacht?
Nein, hat sie nicht.
Haben die Konditionen nicht gepasst?
Wahrscheinlich.
Ist ja eigentlich wahrscheinlich ein schönes Leben, ne? Also ja. Rein oberflächlich betrachtet.
Rein oberflächlich wahrscheinlich schon, aber man muss natürlich auch mit dieser Lüge leben können. Ich hätte es auch nicht.
Also ich hätte ja, wäre jetzt meine Frage. Hätte Cassie Carrington zugesagt?
Also, ich wäre eine tolle Fußballerfrau.
Tolle Spielerfrau, ne?
Tolle Spielerfrau.
Und so viel mit so langen Armen. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Wie groß bist du?
Ich bin 1,94 und mit den Schuhen, kommt immer auf an, wie hoch die Schuhe sind. Manchmal bis zu 2,07 Meter. Ja.
Ja, und damit so Tüten links und rechts über die Kühe. Ich kann es mir auch vorstellen. Ja. Schön. Ich habe schäbige Fragen.
Gerne.
Und ich glaube, die sind so schön schäbig, dass ich die jetzt schon stelle.
Ich trinke mal einen Schluck.
Im Dortmunder Tatort warst du Escort Girl.
Mhm.
Bei St. Mike Lea Diamond. Wann kommt endlich eine Rolle, in der du länger als 45 Minuten überlebst?
Ich muss dazu sagen, bei diesen Fernsehsachen wurde ich tatsächlich sehr oft als Escort Girl, Pornodarstellerin oder was in der Richtung gecastet. Ich wünsche mir auch mal eine etwas andere Ausrichtung. Ich habe auch vor langer Zeit mal in dem Film Romeos mitgespielt, da durfte ich auch etwas länger, da war ich einfach nur Drag Queen Performerin. Aber ja, Fernsehen bedeutet oft Klischee. Und ich wünsche mir, dass das Fernsehen von den Klischees etwas abrückt.
Du kannst wahrscheinlich auch nicht viel mitsprechen, ne?
Nein.
Die sagen dir, was du anziehst, wie du
Das ist sehr streng oft vorgegeben und man hat wenig Mitspracherecht und deswegen mache ich auch gar nicht mehr Fernsehen so gerne.
Nächste Frage, wie oft googelst du dich?
Och, einmal im Monat schon. Man muss ja ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, was geschrieben wird.
Hast du das nicht so eingerichtet, dass du immer eine Push-Nachricht bekommst, wenn es eine neue Mitteilung über dich gibt?
Nee, so verrückt bin ich nicht, auf gar keinen Fall. Das würde einen ja crazy machen.
Ja, da kenne ich einen, der checkt das jeden Tag.
Nee, oh Gott.
Stopp, warte mal, du hörst ja immer noch zu. Hast du eigentlich schon abonniert? Drück mal hier die Glocke oder klick auf Folgen und denk dran, runterzuschreiben, ob es dir gefällt. Das ist die 17. Folge. Und vielleicht willst du uns ja auch sagen, wen du gerne hier in der Hafenbar sehen würdest. Denk dran, wir sind bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, bei Spotify, bei alles, was es gibt. Folgt mal rein und jetzt geht's hier weiter.
Was ist dir lieber? Jemand lobt deine Stimme beim Singen oder jemand sagt, du siehst heute ein bisschen aus wie Kylie Minogue?
Also beides schöne Komplimente. Aber natürlich, ich sag mal, das künstlerische Kompliment, das was halt etwas mehr nach.
Kylie Minogue ist so dein großes, wie würdest du das nennen, Idol oder?
Ist schon ein Idol, also ich bin ja mit ihr quasi groß geworden. Sie war so ein bisschen mein Safe Space in der Jugend, weil sie hat ja eine sehr positive Ausstrahlung, freundliche Ausstrahlung. Und die brauchte ich in der Jugend, weil ich nicht so viel Positivität um mich rum hatte. Und deswegen habe ich sie mir, glaube ich, ausgesucht. Und sie hat sich ja bis heute bewiesen, dass sie eine tolle Künstlerin ist und immer noch da ist.
Du hast sie auch schon getroffen?
Mehrmals.
Mehrmals?
Toller, absolut netter Mensch, so wie man sich's vorstellt.
Einmal sogar auf der Weinmesse in Düsseldorf, meine ich, ne? Habe ich bei Instagram gesehen. Hat die einen eigenen Wein oder was?
Sie hat einen eigenen Wein, der sehr erfolgreich ist. Und da hatte ich Glück hinzukommen, weil ich kenne ja viele Leute und ich kenne zufällig eine Person, die dort arbeitet bei der Messe in Düsseldorf. Und so durfte ich dann rein. Und dann hat Kylie tatsächlich mich gesehen, sie hat mich wiedererkannt.
Ja, das glaube ich.
Und hat mich zu sich gewunken. Und dann durften wir ein bisschen schnacksen und Fotos machen.
Schön, vielleicht eines Tages Duett.
Das wäre was.
Dein aktuelles Album hat 10 Titel. Sind das die 10 besten oder alle, die fertig geworden sind?
Ihr seid hart. Es gab tatsächlich mehr Songs, zumindest auch mehr Songtexte, die ich geschrieben habe. Und na, das waren schon die besten.
Kylie Minogue, noch eine, kommt in deine Show. Möchtest du es vorher wissen oder lieber erst hinterher?
Hinterher. Bitte.
Also würde dich doch schon sowas noch unter Druck setzen?
Normalerweise bin ich überhaupt nicht nervös bei Shows. Aber wenn natürlich so ganz, ich sag mal, große Tiere da sitzen, dann hat man doch, dann flattert das Herz doch etwas mehr.
Wie lange brauchst du, um Cassie zu werden?
Ich sag mal so, für euch heute habe ich echt so 1,5-2 Stunden eingeplant. Mit Outfit, mit Haaren, mit Make-up. Ja, tatsächlich.
Und gibt es so Vorwürfe, dass man euch auch sagt, so ihr seid zu laut, zu grell, zu schrill? Also von wegen, warum muss man es so übertreiben? Siehst du dich manchmal konfrontiert
gibt es,
mit
ja.
diesen...
Es, sogar im Bekanntenkreis hat mich vor einiger Zeit eine ältere Dame, warum musst du dich so immer so krass schminken und so? Dann sag ich immer nur dazu, naja, ich sag dir ja auch nicht, wie du dich anziehst oder schminken musst.
Ja, die wird dann sagen, ich sehe ja ganz normal aus.
Ja, aber wer definiert, was normal ist? Ne? Für mich ist das hier mein öffentliches, normales Dasein. Und da muss mir keiner reinreden.
Ich weiß noch, bei uns, als die Travestie-Shows waren, da war ich 13 Jahre alt und die waren wieder zu Gast. Ich glaube, die waren 8, 9 Leute in der kleinen Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Garderobe, die wir in unserem Theater hatten. Und dann hieß es ja, möchtest du nicht mal, dass die Jessica dich schminkt? Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne, total. Und dann durfte ich mit einer Freundin Backstage und dann habe ich was, also Wodka ohne Ende, weiß ich noch. Die haben alle geraucht, wirklich einen Pinselstrich, eine Zug von einer Zigarette, einen Schluck Wodka und weiter ging's mit dem Make-up. Und dann haben die mich gefragt, Tages-Make-up oder Abend-Make-up? Und ich natürlich, und dann die Mutter meiner Freundin, Tages-Make-up. Und ich sah hinterher auf jeden Fall aus wie eine von denen. Das war der erste Abend, wo ich gekellnert habe bei uns. Da fing dann meine Kellnerkarriere an. Alles am Glitzern, am Funkeln. Aber ich konnte nachempfinden, was du vorhin sagtest, wenn man seinen neuen Pullover hat oder wenn man in so einen Dress steigt. Das war wirklich wie eine Zauberkugel. Und man empfindet sofort ganz anders. Ne? Das macht was mit einem.
Es macht immer was mit einem. Und deswegen, ich sag mal so, RuPaul, die berühmteste Drag Queen der Welt, hat mal gesagt, ich sag's mal auf Englisch, we are all born naked and the rest is drag. Du sitzt da in deinem schwarzen Look. Du willst damit auch was aussagen.
Ja, weil ich wusste, dass du heute mein Gast bist und wusste, dass du wahrscheinlich in sowas Funkelndem hierher kommst und wollte auch da auf jeden Fall lieber im Schatten stehen, weil ich mich gefreut habe, dass du scheinst und strahlst und habe auch zur Produktion gesagt, ich mache irgendwas Zurückhaltendes, Schwarzes. Natürlich teile ich damit dann ja auch was mit. Sonst hättest du vielleicht gedacht, was führt die sich denn auf? Wer ist jetzt hier die Drag Queen? Weil ich glitzer auch gerne, total gerne.
Es ist immer eine Entscheidung. Und wir wollen, auch wenn wir nur den schlichten weißen Pulli anziehen, wir wollen immer damit etwas aussagen. Und wenn es nur absolute Zurückhaltung ist. Somit, ja, deswegen unterscheidet uns alle nicht so viel voneinander.
Ist die Moderation des Cologne Pride der Moment, in dem man merkt, jetzt gehöre ich zum Establishment?
Jetzt erzähle ich mal ein Geheimnis zur Moderation des Cologne Prides. Erstens ist natürlich eine fantastische Veranstaltung. Da stehen 10.000 Leute vor einem und es ist eine Mega-Stimmung. Die Leute freuen sich. Aber die Moderation an sich ist absolut unglamourös. Denn man ist 6-7 Stunden da vor Ort. Man hat immer nur mal einen kurzen Moment, wo man raus darf. Wartet. Es ist Backstage nicht das größte Ding. Also es ist tatsächlich, es ist toll, dort zu sein. Aber ich sag mal so, nicht vergleichbar mit einer schönen Abendshow in einem Theater. Ja.
Du hast sehr viel Gesangsunterricht genommen. War das künstlerischer Ehrgeiz oder der langfristige Versuch, fehlendes Talent durch Disziplin zu überlisten?
Am Ende beides. Also ich glaube, ich bin jetzt kein geborener Sänger oder Sängerin gewesen. Ich habe schon als Kind gerne gesungen, aber ich weiß, dass ich eine gewisse Stimmfarbe habe. Und ich weiß, dass man mit Gesangsunterricht sehr viel erreichen kann. Jede Person könnte das in einer gewissen Form. Und das hat mich tatsächlich gerettet. Die Sache war die, ein Freund von mir, ein langjähriger Freund, sagte mal, als ich angefangen habe mit Cassie zu mir, ja, ist ja alles ganz nett, aber du wirst niemals ein Album aufnehmen können. Und das hat mich richtig angespornt. Und dann habe ich Gesangsunterricht genommen und jetzt bin ich schon beim 4. oder 5. Album, ja.
Dein Weihnachtsalbum, 2023 veröffentlicht. Hattest du da keine anderen Ideen oder ist Weihnachten dein heimliches Geschäftsmodell?
Letzteres. Denn meine Weihnachtsshows waren immer sehr erfolgreich und sehr beliebt. Und ich sag immer, also ich bin die Mariah Carey der Neustadt Süd in Köln. Ich meine, Weihnachten ist Glitzer, ist Glamour, es ist schön, es ist heimelig. Und ich mag diese Atmosphäre und ich habe dann ein paar Weihnachtssongs geschrieben, ja.
Wen wolltest du immer in deine Bettgeschichten? Das war, glaube ich, ein Projekt in der Pandemiezeit, ja. Ne? Auch eine Art Podcast, ja. Kann man sagen. Wen wolltest du immer dorthin einladen und hast dich nie getraut zu fragen?
Ich hätte gerne Bettina Böttinger gehabt.
Stark?
Eine absolut starke Frau, die damals, als sie sich geoutet hat, einiges mitmachen musste. Sie wurde von Harald Schmidt damals ganz schön durch den Kakao gezogen, auf eine sehr unfaire Weise. Und ich hätte gerne ihre Sicht der Dinge auf diese Zeit damals mal nochmal persönlich erfahren. Und auch, welchen Blick sie heute auch als lesbische Frau hat auf die Szene, auf die Jugend und auf den CSD heute, ja.
Sie ist ja sehr präsent jetzt auch mit einem eigenen neuen Podcast-Format. Ja. Also die Chance, vielleicht kommt die Einladung in deine Richtung. Da habt ihr sicherlich eine Menge zu quatschen.
Ja.
Zu deiner Herkunft. Wie oft erklärst du, wo Schöpping liegt und wie oft lügst du einfach und sagst Münster?
Gott, was ist so den Punkt getroffen? Wie oft ich schon gesagt habe, ja, ich komme aus Münster. Denn Schöpping ist nicht so einfach zu erklären. Das ist irgendwo zwischen Münster, Ahaus, Grunau, Nähe der niederländischen Grenze. Und niemand weiß, wo das ist. Aber deswegen, man hat mich schon oft Münster sagen hören.
Du kehrst schon noch oft zurück, ne?
Ich bin sehr regelmäßig da, besuche meine Mutter. Und ich muss übrigens auch dazu sagen, ich wurde tatsächlich in Münster geboren. Deswegen ist es nicht ganz falsch, wenn ich Münster sage.
Das ist cool. Leben viele prominente Persönlichkeiten. Zu den Kindern nochmal, das habe ich vorhin an der Stelle noch nicht gefragt. Kannst du sagen, was die ehrlichste Frage war, die ein Kind dir je gestellt hat?
Tatsächlich, und das ist so lustig, in Schöppingen hat mich ein 15-jähriges Mädchen gefragt, wie geht denn Geschlechtsverkehr unter Schwulen? Da musste ich erstmal schlucken, weil ich habe einerseits gedacht, Moment, mit 15 hat man sich ja vielleicht schon mal so Gedanken gemacht, aber nein, nicht alle. Ich habe natürlich gesagt, so, Wir haben ja nicht Biologieunterricht, das musst du andere fragen. Aber es ist nicht so viel anders als bei Heteros. Und da war sie dann noch erstmal ruhig. Und die Frage hat so, die Antwort hat vielleicht auch gereicht. Aber das war hart. Weil ich aus meiner Sicht mir gar nicht vorstellen konnte, dass man in der Pubertät sich damit gar nicht auseinandergesetzt hat. Ne? Aber das war eine hundertprozentig ehrlich gemeinte Frage in dem Augenblick. Und ich musste einen Weg finden, wie ich dann damit umgehe, ja.
Was war die verletzendste Frage, wenn es die gab?
Es war keine Frage, es war mehr eine Behauptung. Es war in einer Berufsschule, wo ich war. Das heißt, die Schülerin war schon so 19, glaube ich. Und die hat mir einfach ins Gesicht gesagt, ich glaube, du lügst und willst hier nur deine Propaganda verbreiten. Und auch da musste ich schlucken, denn was will man da noch sagen? Wenn jemand diese Überzeugung hat, kannst du in dem Augenblick die Situation noch nicht retten. Ja.
Wie kommst du raus aus den Situationen?
Wir mussten dann tatsächlich eine kurze Pause machen, mit ihr reden, so, dass wir, ja, dass sie am besten die Gruppe verlässt in dem Augenblick.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr die wieder reingelassen
habt? Nein, hatte keinen Sinn. Und dann musste ich aber auch tatsächlich, weil die Situation natürlich die ganze Gruppe so nervös gemacht hat, die Situation erstmal erklären, was ist da gerade passiert, wie gehen wir damit um, was denkt ihr darüber, das musste ich erstmal auffangen, ja.
Wenn wir uns in nochmal 15 Jahren später wieder hier treffen, was hoffst du, dass ich dann über Cassie sagen kann und was über den Mann dahinter?
Deep Talk sind wir wieder. In 15 Jahren. Ich würde mir wünschen, dass du einfach in 15 Jahren nur sagst, ja, lief ja wohl ganz gut. Mehr nicht.
Ich bin sehr gespannt, wen von euch ich in 15 Jahren wieder begrüßen würde. Ich gehe davon aus, sowieso beide. Wer dich als Cassie Carrington noch erleben möchte demnächst mit deinem Programm Sturmfrei, was auch der Titel deiner Single ist, bist du donnerstags am 17. September in Oberhausen im Theater an der Nieburg.
Ja.
Richtig?
17.09. genau. Da gibt's noch Karten. Und
volles Programm, nur du?
Nur ich, 100% Cassie. Und es wird ein bunter Abend, der ein bisschen erinnert an die Zeit, wo man damals die sturmfreie Bude hat.
Liebe Cassie, lieber Mann dahinter, als den ich dich ursprünglich kennengelernt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in den 15 Jahren noch ein paar Mal häufiger sehen. Und bedanke mich sehr für deinen Besuch hier heute bei uns in der Hafenbar im Lensing Mediaport. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Bitte abonnieren, weiterleiten, teilen. Ich denke, wir haben heute noch mal ein ganz anderes Publikum erreicht und freuen uns über alle Hörer und Zuschauer, die bleiben. Nächste Woche wird es wieder spannend. Cassie, gute Heimfahrt.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne. Bis bald.
Tschüss.